hallo und herzlich willkommen heute zur 209. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Robert Haller, langjähriger Weingutsdirektor des Bürgerspitals Würzburg, Vordenker, Gestalter, ein Mann mit Haltung und Tiefe. In wenigen Wochen verabschiedet er sich in den Ruhestand. Und genau jetzt, an diesem besonderen Punkt in seinem Leben, hat er sich die Zeit genommen, um mit mir über das zu sprechen, was ihn geprägt hat. Über Herkunft, über Verantwortung und über das, was bleibt. Robert Haller ist ein Mensch, der nie viel Aufhebens um sich gemacht hat. Aber was er gemacht hat, hat Bestand. Kein klassischer Winzersohn. Seine Reise begann in den Rechenzentren von IBM. Erst später folgte er dem, was man vielleicht seine innere Stimme nennen könnte. Eine Stimme, die ihn nach Geisenheim in die Toskana und schließlich in die große Verantwortung des Würzburger Bürgerspitals geführt hat. Dort hat er nicht nur Weine gemacht, sondern Maßstäbe gesetzt für Stil, für Führungsverständnis, für Haltung. In diesem Gespräch spricht er über das, was ihn getragen hat, über Demut und Entscheidungsfreude, über die Kraft des Stillen und das Ringen mit Struktur und Anspruch, über das Wesen eines Weines, der nicht laut, sondern tief ist, wie der Silvaner, den er über Jahrzehnte geprägt hat. Er erzählt von Wegbegleitern, von Momenten des Zweifelns und vom Mut, sich nicht zu verzetteln. Auch vom Wert alter Lagen und von der Kunst, loszulassen, ohne sich selbst zu verlieren. Was bleibt, wenn man am Ende eines langen Berufslebens steht? Vielleicht ist es genau das, ein innerer Kompass, der nicht laut ruft, sondern stetig weist. Dieses Gespräch ist ein Vermächtnis und eine Einladung, Verantwortung nicht als Last zu sehen, sondern als eine Form der Liebe. So, nun aber Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Robert Haller vom Würzburger Bürgerspital. Los geht's! Lieber Robert, herzlich willkommen hier bei mir heute im Podcast Genuss im Bus. Und es ist tatsächlich mir eine große Freude, dass du dir die Zeit für mich und meine Hörerinnen und Hörer heute nimmst.
Ja, lieber Wolfgang, ich freue mich darauf und vielen Dank über dein Interesse an meiner Person und ich freue mich auch auf das heutige Gespräch.
Wie war dein Morgen? Wie hast du den Tag bisher verlebt?
Ach, fast normal mit vielen kleinen Entscheidungen, die mich immer auf Trab halten. Aber jetzt über Mittag bin ich zur Ruhe gekommen und sitze jetzt ganz relaxed und warte auf die Dinge, die da kommen.
Das klingt gut. Du stehst ja nun ganz kurz vor einem neuen Lebensabschnitt. Ende des Monats, glaube ich, hast du gesagt, beginnt offiziell dein Ruhestand. Das macht dein Dabeisein ja tatsächlich für mich heute nochmal zu etwas ganz Besonderem. Und deswegen vielleicht zum Einstieg eine Frage. Wie fühlt sich das an, Robert? Wie fühlt sich das an, so auf der Zielgeraden jetzt zu sein?
Momentan völlig unspektakulär, muss ich sagen, weil ich immer noch voll im Geschäft bin. Mein Tagesablauf, meine Themen haben sich komplett geändert. Aber ich bin immer noch in meinem Weingut, wenn ich das so betont sagen darf, und kann mir eigentlich noch gar nicht richtig vorstellen, dass es dann am 31.07. irgendwann am Ende Schluss ist, aber ich bin bis zum letzten Tag hier im Einsatz, das habe ich mir vorgenommen, habe auch mir schon den Urlaub dieses Jahr mal gegönnt, sodass ich im August erstmal frei bin und habe viele Dinge, die ich privat dann machen möchte.
Wenn du da nach vorne guckst, ist da eher Vorfreude, Melancholie oder einfach nur endlich mal Luft holen?
Es ist schon Vorfreude. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt, auch wenn ich mit einem gewissen Respekt dem entgegenschaue, weil ich glaube schon, dass ich auch einiges dafür tun muss, um meinen Ruhestand oder meine Freizeit dann auch gut zu gestalten. Aber erstmal ist die Vorfreude da. Ich schaue im Grunde genommen immer mehr oder immer gerne nach vorne wie nach hinten.
Und so dieser Freiraum, der ja dann irgendwie auch entsteht, der macht dir sicherlich keine Sorgen. Ne? Es gibt ja Menschen, die dann in so ein Loch fallen. Da hast du keine Bange.
Nee, ich glaube es nicht. Ich möchte das nicht aufkommen lassen, sage ich mal. Ich habe auch keine festen Pläne, außer dass ich mich erstmal mehr meinen Hobbys und meiner Frau und wir fangen an mit einer ausgiebigen Reise dann im Herbst und widmen möchte. Das ist alles mal im Plan. Dann bin ich ja auch noch im VDP noch verbunden. Das heißt, ich mache den Regionalvorsitz in Franken noch bis zum nächsten Frühling, weil dann die nächste Wahlperiode ist. Und ja, das mache ich gerne noch weiter. Und so wird es ein Ausstieg auf Raten. Aber ich werde sicherlich dem Weinbereich auch später verbunden bleiben. Das ist ganz klar.
Robert, du bist ja nun ein Mensch mit einem besonderen, nicht ganz üblichen Lebensweg. Kein klassischer Winzersohn, sondern jemand, der seinen Beruf gefunden hat oder vielleicht anders formuliert, der seinem Beruf begegnet ist. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen mich in diese Zeit vertiefen, diese frühe Zeit. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was war das für ein Zuhause? Was für eine Welt hat dich da geprägt?
Oh, das ist weit zurück. Klar, mich hat mein Elternhaus geprägt. Mich hat glückliche und ja schöne Kindheit geprägt aus meinen Erinnerungen heraus. Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen.
Du warst der Jüngste?
Nee. Ich bin der Jüngste, ja. Ja, absolut. Der Wunsch nach einem Sohn ist der Vater vieler Kinder, habe ich mal gehört. Aber das habe ich nie so erlebt. Hahn im Korb kann man aus der Zeit heraus vielleicht so sagen, habe ich aber nie so empfunden. Wir haben eine schöne Familiengemeinschaft gehabt und geprägt haben mich natürlich erstmal meine Eltern, allen voran meine Mutter, mit dem klassischen Rollenverständnis, das man damals in den Familien hatte.
Wo war das? Wo bist du groß geworden?
Ich bin in Herrenberg geboren, also Böblingen-Sindelfingen, Hecken und Schlehengäu, Industrie geprägt, Böblingen-Sindelfingen mit IBM, da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, das war der klassische Weg. Weinbau gab es zu dieser Zeit kaum noch, so an den Hängen des Gäus Richtung Tübingen gibt es heute wieder was, aber damals war das kein Thema und zum Wein bin ich ganz einfach über meine Schwester und meinen Schwager gekommen, die 1975, glaube ich, einen Weinhandel aufgebaut haben in Sindelfingen und sich ganz großen, tollen Weinen verschrieben haben und die mich dann angesteckt haben.
Haben dich ein bisschen angefixt, aber wenn du jetzt an deine IBM-Zeit zurückdenkst, war das für dich eine Welt, in der du dich wohlgefühlt hast, in der du dich entfalten konntest, oder gab es da irgendwann doch so ein Gefühl, da muss noch was anderes kommen?
Zu Beginn nicht. Ich war immer der Meinung, dass ich ein sehr eher technisches Verständnis habe, dass ich eher rational geprägt bin und deswegen mit einem technischen Beruf gut bedient wäre, sage ich mal, dass das zu mir passt. Und das habe ich, im Grunde genommen war es ein Zufall, weil damals in der damaligen Zeit, das war so 1977 bis 80, waren so die ersten Einbrüche oder, also wir haben grundsätzlich nach der technischen Ausbildung nicht die Berufe bekommen, diese Stellen bekommen, die für uns eine Herausforderung gewesen wären. Es war dann eher ja, so eine nüchterne Arbeit, die wir angeboten bekommen haben. Das war damals vielleicht schon spürbar, dass die Bäume auch in der Industrie nicht in den Himmel wachsen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dafür, dann mache ich mal einen zweiten Bildungsweg und dann möchte ich noch was anderes machen. Und ich möchte nicht die nächsten 20 Jahre in einem klimatisierten Computerzentrum arbeiten. Mhm. Und mein Instinkt war vielleicht einfach Glück, weil die Berufsausbildung und das Werk in Böblingen oder in Sindelfingen, wo ich mal gearbeitet habe, kurze Zeit, das gibt es heute schon gar nicht mehr. Mhm. Und wie das Ganze sich gewandelt hat, das kennt man aus vielen Bereichen. Und ja, ich bin heute mehr als glücklich, Kurve gekriegt zu haben und was anderes, wobei ich das auch gar nicht missen möchte, den ersten Teil meines Berufslebens.
Und du hast ja dann auch gar nicht lange gebraucht, ne, um da dieser inneren Stimme zu folgen, nochmal was Neues zu wagen.
Nee, ganz einfach. Ich habe zwar einen Bildungsweg gemacht, während der Technischen Oberschule, wo ich dann schon in Stuttgart gewohnt habe, ist die Überlegung gekommen, weil ich ja immer Geld gebraucht habe, auch habe mich immer zum größten Teil auch selber finanzieren müssen. Und da dachte ich, da helfe ich immer mal bei meiner Schwester im Weinladen aus und habe mich dann mit tollen Weinen befasst, habe Bücher über Weine gelesen und das hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich probiere das mal mit Weinbau und wenn es nicht hinhauen sollte, kann ich immer noch ein technisches Studium machen. Aber wie man heute weiß, hat es hingehauen und bin so meinen Weg gegangen.
Und du warst dann in Geisenheim?
Erstmal habe ich ein Jahr bei Basser Magnotta ein Praktikum gemacht in der Pfalz. Dann bin ich nach Geisenheim 3 Jahre. Von Geisenheim bin ich dann in die Toskana gegangen und da ist mir meine damalige Freundin, heute Ehefrau, schon zuvor gekommen, die schon ein paar Wochen, 2 Monate vorher schon in der Toskana war. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war ganz klar unser Bestreben, dass wir mal einen eigenen Betrieb machen, also sehr selbstständig unseren Weg gestalten. Und meine Frau Christine hat kurz vor mir ihren Agrarwissenschaftsdiplom gemacht in Hohenheim, hat in Weinbau ihre Diplomarbeit geschrieben und es war eigentlich klar, dass wir das gemeinsam anpacken und dass wir da was gestalten wollen und die Toskana war unser Einstieg, unser Traum. Da ich kein Winzersohn war, habe ich am Anfang schon mehr Tignanello getrunken wie Haberschlachter Heuchelberg oder so ähnlich und das war im Nachhinein gar nicht so verkehrt. Und dann hat es uns nach Italien gezogen, weil Frankreich ist natürlich die Weinnation oder der Klassiker. Wir sprachen weder Französisch noch Italienisch und waren der Meinung, dass die Italiener zugänglicher sind. War damals auch so. Heute, glaube ich, hat sich da viel verändert. Aber auf unseren französischen oder auf unseren Frankreich-Reisen haben wir durchaus den Eindruck gehabt, dass die Franzosen nicht so hilfsbereit sind, was die Sprache angeht und in Italien alles ein bisschen unkompliziert und läuft. Und dann hat uns das gedanklich sehr gut gefallen, da in der Toskana mal die Nase reinzustecken und unsere Erfahrungen zu sammeln.
Antinori und Toskana, das ist ja nun viel Kultur, Geschichte, Stilgefühl auch ist da im Spiel. Wenn du zurückguckst, was hat dich da besonders geprägt? Was ist geblieben?
Also geblieben ist, eine wichtige Erkenntnis war, dass man zwar sich in der ganzen Welt orientieren kann und ja, gute Beispiele findet, was Weine angeht. Aber dass man nicht automatisch alles zu uns übertragen kann nach Deutschland. Und dass man den Wein immer als ja, Produkt seiner Landschaft sehen muss. Und dass das in der Toskana, wo wir 88 den Sommer verbracht haben und 10 Monate lange keinen Regen gehabt haben, ja, dass da so vieles anders läuft, wie wir uns damals bei uns vorstellen hätten können. Und es ist ja ein bisschen Lebenseinstellung geblieben. Es ist geblieben, dass wir seit nunmehr, wie viele Jahre sind es dann, 36 Jahre oder so, auch nur noch Espresso oder Cappuccino trinken. Wir haben nie mehr zum deutschen Kaffee zurückgefunden oder nur ganz wenig. Essgewohnheiten, ich sag mal, so ein bisschen die mediterrane Gedanke zum Weinverständnis auch, dass man den Wein überwiegend zum Essen trinkt und dass man, wenn es Wein gibt, auch gleich irgendwo eine Kleinigkeit zu essen bekommt, da weil diese Verbindung einfach miteinander, die Verbindung zum trockenen Wein. Ja, Süßweine haben ja in der Toskana ja wenig. Kaum oder nur ganz wenig Kultur, wenn man von Vinsanto oder von ein paar Spezialitäten absieht. Und da haben wir schon vieles beibehalten und übernommen, was wir einfach lieb gewonnen haben. Ja.
Es war ja eine Zeit, wo der deutsche Wein jetzt noch so ein bisschen in einer Schlafphase war. Es waren so die dunkleren Jahrzehnte. Und Italien hatte ja da, begann ja gerade auch eine Aufbruchsstimmung. Ne? Antinori zählte dazu und ein paar andere, die ja dann auch versucht haben, Weine zu machen, die tendenziell frankophil waren. Ne? Man hat französische Rebsorten eingeführt, Cabernet Merlot spielte auf einmal eine Rolle. Hast du damals schon von dieser Aufbruchsstimmung was mitbekommen?
Also in Italien haben wir das ganz klar mitbekommen, die waren ja früher dran. Die Önologen, die Weingüter, die was auf sich gehalten haben, die haben damals ihre Önologen nach Frankreich, nach Bordeaux geschickt. Das war die Weinwelt. Also von Castello di Arma, ich weiß jetzt den damaligen Kellermeister nicht mehr, aber es war klar, das gehörte zum guten Ton, sich nach Frankreich zu orientieren. Und die Aufbruchsstimmung, die Weinwelt ist ja, sie wiederholt sich oder die ist vielleicht die Traditionen sind ja gar nicht so alt, wie wir oft denken. Also in der Zeit, als wir in Italien waren, gab es die 600-Jahr-Feier von Villa Antinori, Secentenario gab es damals in der Magnumflasche als Jubiläumswein. Und im Grunde genommen hat man aber bis in den 60er, 70er Jahren den Chianti auch dort noch in einem Fiasco abgefüllt, in dieser Korbflasche. Und, der Traditionswein, der Qualitätsweinbau war da auch eher wenige Jahrzehnte wie Jahrhunderte alt. Also dieses, es gab damals auch durchaus noch alte Anlagen mit dem Promisco-System, also mit so einem Gemischtsystem, wo man die Reben und die Oliven noch zusammen angebaut hat. Und das Gleiche dann auch in Deutschland, haben wir dann auch in Deutschland kennengelernt, wenn wir reden über alte, reife Weine. Ich bin ja jetzt hier im Bürgerspital wahrhaftig in einem altehrwürdigen Weingut, wo wir über 100 Jahre Flaschenfüllung oder Schatzkammern verfügen. Aber die Flaschenfüllung in Deutschland in diesem Maße, in diesem industriellen Maße, wie wir sie heute kennen, ist ja auch nicht Jahrhunderte alt. Es sind ja auch eher 100 oder 150 Jahre. Und da nimmt man schon so ein anderes, mit der Zeit so ein Selbstverständnis mit, dass sich die Weinwelt manchmal so alle 20 Jahre auch neu erfindet, aber dass die neue Erfindung manchmal auch gar nicht so weit von den alten Werten weg ist.
Ja. Aber im Vergleich zu den Etappen, die du danach bestritten hast, war das natürlich die Phase bei Antinori relativ kurz, ne?
Ja, absolut.
Und du bist natürlich dann auch nicht gleich zum Bürgerspital gewechselt, sondern du hast noch mal ein paar Jahre bei Fürst Löwenstein zugebracht, hast dort dann tatsächlich wahrscheinlich das erste Mal richtige Verantwortung auch übernommen. Wie war das, gestalten zu dürfen, aber auch zu müssen?
Also zu Antinori nochmal, das ist absolut toll, dass wir dort waren, das ist ein toller Name. Es ist für uns eine Erfahrung, ein erstes Praktikum nach dem Studium gewesen.
Ja.
Und wir waren neugierig, wir wollten viel mehr erfahren, wie wir damals vielleicht erreicht haben. Wir sind sehr hartnäckig gewesen und waren dann auch mal in der großen Kellerei in San Casciano und haben versucht, nähere Informationen oder nähere über die Weinbereitung zu lernen. Das war damals begrenzt, aber das war was fürs Leben. Das war eine Erfahrung fürs Leben, die wir genossen haben. Und wir wären vielleicht sogar bereit gewesen, in der Toskana zu bleiben, haben dann aber keine Stelle oder keine Aufgabe gefunden, die für uns sinnvoll gewesen wären, um weiterzukommen beruflich. Und deswegen sind wir dann ja erstmal zurück ins Markgräflerland noch, aber dann doch relativ schnell nach Franken gekommen. Und das sind jetzt 31 Jahre her, wo wir dann bei Löwenstein, wo ich dann erst das erste Mal wirklich in der vollen Verantwortung war, für ein sehr komplexes Weingut in drei Weinbauregionen und noch Tokaj dazu. Das war schon eine Aufgabe, die spannend war und wo ich dann auch viel, ja, viel Energie und viel dazugelernt habe auch noch. Ne?
Wie alt warst du, als du dort angefangen hast?
Ich war 33.
Das ist ja wirklich vergleichsweise jung für so eine Aufgabe, oder?
Ja, das hat mir der damalige Generalbevollmächtigte, der mich angestellt hat im Fürstenhaus, hat mir das dann nach langer Diskussion auch gesagt, nachdem wir uns dreimal getroffen haben und habe gefragt, ja, woran liegt es denn nun noch? Da sagt er, ja, eigentlich ist alles wunderbar, aber Sie sind eigentlich noch zu jung. Und ja, es hat dann trotzdem geklappt.
Deine Position war, um das nochmal zu erinnern?
Ja, ich war Weingutsleiter im Weingut Fürst Löwenstein. Das Fürstenhaus hatte damals seinen Sitz in Kleinheubach. Das Weingut saß in Kreuzwertheim seit 400 Jahren. Und als Besonderheit waren dann eben Weinberge im Taubertal, sprich in Baden, in Franken, Homburger Kalmuth, Homburger Oberrot. Und dann auch einige Jahre später dann auch wieder die Rheingauer Weinberge, die zuvor verpachtet waren. Und so, dass das eigentlich ein ziemlich komplexes Weingut war, wenn man so möchte, weil es dann doch unterschiedliche Weinstile, unterschiedliche Regionen betroffen hat.
Und du hast es ja über 10 Jahre dort ausgehalten. Das heißt, das hat funktioniert, oder?
Es hat gut funktioniert. 13 Jahre waren es dann tatsächlich. Ja. Und dafür über die Zeit bin ich sehr dankbar. Es war eine sehr, sehr selbstständige Aufgabe. Und vor allem erst zunächst die fränkischen Weine, aber dann auch die Rheingauer Weine, die ich dann wieder unter dem Namen Fürst Löwenstein dann auch wieder mit neuem Kundenkreis dann erschlossen habe. Vor allem der Homburger Kalmuth als die Traum- oder die ganz eigenwillige und eine der bedeutendsten Silvanerlagen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Das war grandios. Und dann war klar, ich kann sie nur gegen was anderes Wertvolles eintauschen. Und deswegen bin ich jetzt am Würzburger Stein gelandet, seit vielen Jahren und seit 18 Jahren hier im Bürgerspital tätig.
Ja. Ja, das war 2007 dann, ne, dass du also das Bürgerspital übernommen 2007. Hast. Das ist ja ein Traditionshaus mit gewaltigem Erbe. Als du da losgelegt hast, hattest du da eine Vision oder bist du eher mit Demut gestartet?
Ach, ich glaube, ein bisschen Demut ist niemals schlecht bei solchen Dingen. Ich hatte insofern schon eine Vision, die ich eigentlich vorher schon vertreten habe. Ich bin eigentlich immer für schlankere, reduktivere und sehr auch für mineralische Weine gestanden. Auch bei Löwenstein habe ich in dieser Zeit eigentlich ja immer meinen Weinstil gefunden, den ich ja auch bedingt auch durch meinen Werdegang schon immer als Essensbegleiter und als mit einer klaren Aromatik verstanden habe. Und die Vision war klar, dieses wahnsinnige Lagenportfolio, das wir hier in Würzburg haben, auszubauen, zu nutzen. Und eine andere Vision oder eine andere Bedingung war für mich, dass ich erstmal die Mannschaft hinter mich bringen muss. Ne? Mhm. Weil wenn man ein Familienweingut hat, dann gestaltet man die Arbeitsplanung über am Mittagstisch letztendlich in der Familie. Wenn es ein größeres Weingut ist, dann bespricht man sich noch mit zwei weiteren Leuten. Aber ich hatte damals drei Weinbergsgruppen gehabt, sechs Winzermeister mit inklusive Stellvertreter und ein Kellermeister und Vertrieb und kam als durchaus schon bekannter Winzer in der Region hierher. Man hat mir es leicht gemacht, ich habe das Wohlwollen der ganzen Mitarbeiter gehabt, aber das waren ja alles gestandene Leute, die hier schon 20 Jahre gearbeitet haben. Und das wird also, wenn die mir den Rückhalt nicht geben, sondern wenn wir uns nicht verstehen, dann kann ich auf Granit beißen. Und das ist alles wunderbar gelaufen, aber dieser Problematik war mir schon bewusst, ja.
Mm-hmm. Gab es denn in der Zeit, machen wir mal, Projekte, Entscheidungen, Momente, in denen du gespürt hast, das ist wirklich meins, hier schreibe ich mit, also Projekte, die dir besonders nah waren, vielleicht nicht, weil sie groß waren, sondern ja, weil du wirklich etwas bewegt hast.
Dein Hinweis auf, dass sie nicht groß waren, das passt wunderbar aus meiner Sicht, weil ich aus meinem Verständnis von Anfang an schon sehr viel gestalten konnte, bewegen konnte, ohne dass es jetzt als Sensation gewertet wurde. Also ich glaube, die wichtigen Entscheidungen, die sind sehr oft bei uns so im Stillen abgelaufen, um das Weinsortiment auf einen Punkt zu kriegen, die Weinstilistik des Bürgerspitals komplett erleben letztendlich. Mhm. Ich war, bevor ich angefangen habe, schon jede Woche einen halben Tag in den Weinbergen unterwegs, schon seit Monaten habe mich mit den Winzermeistern besprochen. Und was ich dann erlebt habe nach der ersten Lese, ich bin ja praktisch zur Lese 2007 offiziell erstmal hier reingekommen, und eine Lese für 120 Hektar zu organisieren, die man erst so seit wenigen Wochen oder Arbeitstagen kennen. Das war schon spannend, und ich habe es dann wirklich so verändert, dass man mir im ersten Jahr schon bestätigt hat, dass es eine ganz eigene oder eine ganz neue Stilistik ist, dass es ein tolles Sortiment ist und dass ich wohl schon einiges verändert habe in dieser Zeit. Mhm, mh. Und das war mir immer wichtig, weil was uns vereint hat, ich sag mal, meine Leidenschaft für die trockenen mineralischen Weine. Und die klaren und vielleicht nicht zu opulenten Weine, die auch das Bürgerspital zuvor schon hatte. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung gewesen der Weine, die ich hier vorgefunden habe. Aber das Ganze wollte ich eben druckvoller, ausgeprägter gestalten. Das heißt, eben vor allem erstmal in der weinbaulichen Schraube zu drehen und da was zu verändern. Kleinbierige Trauben, geringere Erträge und alles, was dann halt im Folge dazugehört, um das praktisch dann in die Flasche zu kriegen. Mhm.
Schlankere Weine hast du vorhin gesagt, mineralische Weine. Ich könnte auch sagen, was dir am Herzen lag, das waren Terroir-Weine, sogenannte Signature-Weine, könnte man auch sagen, zum Beispiel aus den Lagen Steinhafen. Ne? Das sind ja so im Grunde genommen Aushängeschilder des Spitals. Wie hast du denn tatsächlich in deiner Position Einfluss nehmen können auf die Stilistik der Weine?
Das ging eigentlich immer von Anfang an, mit großen Schritten und mit viel Engagement in die Richtung. Also einmal war es klar, dass es, ich wusste, in welche Richtung ich gehen wollte. Ich kannte die Besonderheiten der einzelnen Lagen damals noch nicht. Das braucht ein paar Jahre, bis man das umsetzen kann. Und die Umsetzung geht dann auch nur mit Kellermeister, dann mit meinem Stellvertreter später, mit meinem Önologen, mit dem Vertrieb, dass man Weine probiert, dass man Weine viel sich umschaut, was anderweitig passiert, in anderen Weingütern, was gut bewertet wird, auch international Weine verkostet. Und dann die Entscheidung trifft, wo wollen wir mit unseren Produkten letztendlich hin. Und das war dann immer eine Teamentscheidung, bei der ich sicherlich das letzte Wort irgendwann mal hatte, aber dass ich nie übergestülpt habe, sondern was wir eigentlich dann immer uns erarbeitet haben, wo es hingeht. Und das würde ich sagen, das waren so die ersten 2-3 Jahre in der Findungsphase. Dann gab es so eine weitere Entwicklung, wo dann auch die Lagenklassifikation dann schon dazu kam im VDP 2012. Die wurde ja vorher schon beschlossen, die wird ja auch vorher schon gelebt. Das war, glaube ich, schon ein Meilenstein. Und dann würde ich sagen, haben wir nochmal so ab 2017, 18, so die letzten 8-9 Jahre, da haben wir uns dann auch nochmal ganz explizit den einzelnen Weinen gewidmet, die momentan auch so jedes Jahr in die gleiche Richtung von der Önologie heute gehen.
Ja, und wenn man die Kritiken auch der letzten 10 Jahre nochmal Revue passieren lässt, dann bekommt man das im Grunde 1:1 gespiegelt, was du jetzt gerade gesagt hast. Du hast gerade eben so im Nebensatz auch deine Mitarbeiter, Außenbetriebsleiter, Kellermeister, Stellvertreter und so weiter, Vertrieb angesprochen. Wie hast du Mitarbeiterführung begriffen und gelebt? War das eher so ein kollegialer, kooperativer Führungsstil, so mehr auf Augenhöhe? Was waren da deine Werte und Maximen?
Generell sicherlich, das, was du gerade genannt hast, auf Augenhöhe. Ich habe immer mich so verstanden, dass ich die Ziele festlege oder miterarbeite und dass ich auch den einzelnen Leuten bei der Umsetzung große Handlungsfreiheit lasse. Auf der anderen Seite, als Führungsperson, muss man natürlich dann auch irgendwann mal, die Grenzen festlegen oder die Grenzen auch einhalten. Das heißt, es gibt Entscheidungen, die ich einfach aus einer gewissen Überzeugung oder so auch nie getroffen hätte. Dann muss man auch mal Härte oder Standfestigkeit, sage ich mal, beweisen. Aber ansonsten war mein oder ist auch meine bis heute meine mein Stil immer, dass ich die Leute mitnehme in den Entscheidungen. Und da gibt's, da habe ich sicherlich einige Beispiele gelebt, wo man das auch schnell verstanden hat, dass ich manche Dinge einfach nicht überstülpen möchte, sondern mit, dass Argumente zählen und nicht der hierarchische Stand eines Vorgesetzten.
Mhm. Und gab es Momente, in denen du gerungen hast, mit Strukturen zum Beispiel, mit Menschen, vielleicht sogar mit dir selbst?
Ja, die Situationen, die gab es, die gibt es wahrscheinlich auch immer wieder in verschiedener Hinsicht. Wenn es mal Probleme gab mit unter vier Augen hinter verschlossenen Türen, und dann ist man auch wieder raus und hat wieder vernünftig weiter zusammengearbeitet. Also es gibt immer natürlich Probleme oder unterschiedliche Meinungen. Man kann, es ist auch klar, dass man jemand, der 30 Jahre in der Verantwortung arbeitet und den man jetzt oder den man in der Richtung verändern muss, weil es andere Gegebenheiten, andere Zwänge gibt, dass es nicht immer einfach ist. Ich bin habe hier angefangen, da gab es drei Weinbergsgruppen, habe ich erwähnt, mit 6 Winzermeister und Stellvertreter. Heute haben wir 3 Teamleiter, eine Gruppe, und alles geht in einem Guss, was die 120 Hektar angeht. Also die Effektivität, die Entscheidungen. Es gibt keine drei Wahrheiten, dass jeder seinen Spritzplan nach seinem Gutdünken oder seine Arbeiten draußen im Weinberg selber entscheidet, sondern wenn es die beste Möglichkeit gibt, dann gibt es meistens nur eine, und dann sollte die jeder so machen. Und das ist heute in einer ganz anderen Effektivität der Fall. Es ist, als ich kam, hat man gesagt, naja, Weinberg ist super aufgestellt, da gibt es wahrscheinlich wenig zu holen, da gibt es wenig zu verbessern. Wenn ich heute zurückdenke, wie wir heute arbeiten und wie wir das vor 18 Jahren gemacht haben, da haben wir noch enorm viel verändert, und dann war noch sehr viel Luft, und vielleicht ist immer noch ein bisschen Luft drin. Also diese Veränderungen, die waren einfach notwendig, und wir in den 30 Jahren, 40 Jahren haben sich ja auch die Gegebenheiten weit verändert, und es wäre töricht, auf die nicht einzugehen und immer seinen Stiefel weiter zu machen. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich das bis zum Schluss meiner meiner Verantwortung nicht tun werde, dass ich immer offen bleibe für Neues und auch immer Veränderungen offen bleibe.
Ja, das heißt, du hast letztlich doch eine ganze Menge umorganisiert, warst so ein bisschen der Dirigent dieses komplexen Ensembles. Ja, das ist ja ein komplexes Ensemble mit 120 Hektar und den ganzen Beschäftigten. Und du hast einen Blick gehabt für Optimierungspotenziale, gerade auch was Arbeitsabläufe, Strukturen anbelangt. So habe ich das jetzt wahrgenommen.
Ja, ich habe den Blick gehabt, aber es war auch immer notwendig, die Aufgaben zu delegieren an die richtigen Leute oder an die richtige Stelle zu setzen, die mir sie dann umgesetzt haben. Also ich bin als Weingutsdirektor nicht derjenige, der den Leuten jetzt die Arbeitsabläufe, das konnte ich nur sehr bedingt. Aber dazu braucht man dann Leute, die offen sind für Veränderungen, und das trifft heute auf alle meine Führungs- oder Leistungsträger zu, dass die das hervorragend umgesetzt haben. Aber es sind heute halt andere Bedingungen, und da lagen wirklich jetzt auch viele Jahre schon viel Detailarbeit mit drin, sage ich mal.
Robert, was war die schwerste Phase in all den Jahren? So ein Bruch, ein Verlust, eine Zeit der Erschöpfung vielleicht?
Ach, es gab, ja, also Gott sei Dank habe ich jetzt kein Jahr in Erinnerung, wo es gab verschiedene Jahre. Also es waren Jahre so wie 2010, extrem schwierige Witterung, noch relativ mitten in der Umstrukturierung oder im Umbau, auch was die Önologie angeht, ein Jahr, wo wir önologisch sehr viel zu tun hatten, mit relativ guten Traubenqualitäten, aber einfach mit hoher Säure, mit neuen Problemen, die wir vorher noch nie hatten. Und das hat schon von der Arbeit her sehr war es eine Herausforderung. Es waren Jahre wie unser Jubiläumsjahr 2016, wo einfach total Spaß gemacht hat, aber wo wir Veranstaltungen hatten und Termine und wo ich wirklich auch mal 10 Wochen am Stück oder so kein Wochenende oder sowas gehabt habe. Ne? Also einfach, es ist ja dann ein positiver Stress, aber auch der positive Stress kann mal ganz schön viel werden. Ja, und dann ganz klar, in der noch nicht allzu lange her, aber schon fast wieder vergessen, die ersten Corona-Jahre. Also das war extrem, wo wir eine extreme Umstellung, wo wir echt gekämpft haben, finanziell, personell im Weinbau, ja, mit Hygienemaßnahmen und das Ganze in einer Stiftung, wo wir eine besondere Verantwortung hatten, haben natürlich immer noch, aber in dem Sinne war das bis dahin noch nie so präsent, dass wir auf der einen Seite ein Wohnheim hatten, wo alte Menschen gestorben sind, dass das erste Wohnheim in Europa war, wo Corona ja, Tote gab letztendlich. Und auf der anderen Seite wusste man noch nicht damit umzugehen. Wir haben unsere Auflagen gehabt und waren dann mehr oder weniger so in einer Organisation, wo wir eine große Verantwortung hatten, aber auch den Betrieb aufrechterhalten mussten. Also, wenn man noch nicht weiß, wer im Herbst kommen kann, um die Trauben zu pflücken von unseren polnischen Helfern und ob die dürfen und wie das Ganze organisiert wird, dann steht man schon ziemlich unter Strom, weil da hängen ja ein paar Euro draußen am Stock, die verarbeitet werden müssen, ne?
Absolut, absolut. Und es war ja nicht nur ein Jahr, ne?
Nee, also die ersten beiden Jahre, also irgendwann war man dann wieder zuversichtlicher, aber das waren schon 2 Jahre, wo wir Hygienekonzepte hatten, Gott sei Dank mit unserem Geriater, einem sehr erfahrenen Mediziner im Haus, der uns da beraten hat. Wir haben unsere Unterkünfte, wo 50 Personen dann einziehen, also wirklich viele Wohnungen, die im Betriebshof dafür bereitgehalten werden, die mussten abgenommen werden, die mussten, ja, wir haben die Wohnungen mit Farben und mit Haltestellen praktisch kombiniert. So wie sie gewohnt haben, sind sie auch gefahren, dass wenn ein Corona-Fall auftritt, dass wir nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne schicken müssen. Also viele, viele Dinge, wo ich halt eigentlich gar nicht mehr so präsent habe, aber wo eine Riesenverantwortung und eine Riesenaufgabe war und Spannung einfach da, dass wir das alles gut, ja. Wenn ich heute die Weine probiere, die 20er, 21er Jahrgänge, super tolle Weine, denke ich in keinster Weise, dass das die Corona-Jahre waren. Das ist auch gut so.
Ja. Ja,
Aber an der heutigen Stelle, dann kommt mir das schon wieder in den Sinn. Ja.
also ihr wart da unter mehrererlei Hinsicht betroffen, nicht nur wie andere Betriebe im Weinberg und in der Weinbereitung, sondern eben durch das durch das Spital und die Aufgaben, die da lauerten, nochmal vielleicht sogar mehr betroffen als direkt in der Weinproduktion.
Ja, auch die Solidarität. Wir haben ja dann mitgeholfen. Jeder hat mitgeholfen, damit auch die soziale Aufgabe, die Betreuung der alten Menschen weiterhin funktioniert haben. Da hat jeder auch das Weingut dazu beigetragen, dass wir das Ganze am Laufen gehalten haben. Auch.
Und ihr seid stärker wieder rausgekommen, als ihr hereingegangen seid?
Ja, das glaube ich, das kann man schon so sehen und das ist wahrscheinlich auch das Gute an solchen Herausforderungen, dass man sagen kann, das bringt uns dann letztendlich mal auch weiter und man lernt daraus.
Ja, was man daran sieht, ist einfach, dass der Weinbau nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern immer in einem gesellschaftlichen Kontext, der das beeinflusst, egal ob das weinbauliche Rahmenbedingungen sind, ob es um Werte geht, auch Märkte verschieben sich, wie man aktuell sieht. Lass uns da vielleicht auch noch mal genauer hingucken und das vertiefen. Wenn du an die 80er Jahre denkst, an den Wein der 80er Jahre denkst, um mal ganz weit zurückzugehen in dem ersten Schritt, was war das für ein Stil? Welche Haltungen waren damals gang und gäbe? Und ja, was hatte man als Konsument, aber auch als Winzer damals für ein Selbstverständnis?
Ja, in den 80er Jahren gab es schon ganz große Qualitätsbestrebungen. Also da war, würde ich sagen, in den meisten Regionen, auch in Franken, die Welt noch sehr in Ordnung. Es gab auch tolle Jahrgänge, 85, 88, wo dann auch letztendlich hervorragende Qualitäten erzeugt wurden. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass man aus dem 88er Jahrgang heute mehr machen würde, weil wir heute einfach weiter sind. Aber das waren schon gute Zeiten. Der Einbruch kam erst mal so mit Ende der 80er, Anfang der 90er, wo dann auch so ein bisschen Jugendzünden passiert sind. Man muss einfach sehen, dass wir speziell in Franken bis 85 immer Winterfröste hatten. Man musste immer damit rechnen, dass man mal fast einen Totalausfall hatte. Also das war so, dass man auch in 85 bei uns vielleicht über 30 Hektoliter im Schnitt gelesen hat. Und damit waren wir in der fränkischen Spitze der Erzeuger. Das war dem großen Riesling-Anteil zu verdanken. Da gab es, also das war fast ein Totalausfall. Und dann hat man eben immer so eine Vorratswirtschaft gehalten und war dann überglücklich, dass 89 mal ein richtig reiches Jahr kommt an Menge und hat dann die doppelte Menge erzeugt, die man eigentlich verkaufen konnte. Und nur wenige haben damals gestöhnt. Die meisten haben sich noch gefreut, aber das wurde dann bald anders, weil mit das nach 89 kam 90, das war auch nochmal ein großer Jahrgang. Dann kam 91 mit einem sehr trockenen Jahr. Und dann kam die Utah-Problematik in vielen Bereichen. Mhm. Und das war neu, dass man einfach in der Trockenheit, dass man es nicht überziehen darf. Man musste sich umstellen. Es war kein Geschenk der Natur, dass man diese großen Mengen geerntet hat, sondern es war eine neue Aufgabe, die die Natur uns präsentiert hat. Und da haben wir dann erst in den 90er dann vehement gegensteuern können. Also ich rede jetzt von einer Zeit, wo ich im Nachhinein kennengelernt habe, aber ich kam ja dann erst 94 nach Franken, wo ich dann ja diese ganze Problematik schon, wo man dann schon mittendrin war und wo man dann auch schon Pläne geschmiedet hat und schon viele Leute auch da waren in der Weinwirtschaft, die gegengesteuert haben, die Sache erkannt haben. Und dann dauert es halt immer auch ein paar Jahre, bis das dann wieder behoben ist oder bis man das Image dann behoben ist, das vielleicht schneller, aber das Image, das hängt einem dann noch nach. Und so wie es in jedem Bereich mal war, in der Pfalz, in Rheinhessen, in der Mosel hatte mal eine schwierige Zeit. Und da spreche ich jetzt auch mal von den Qualitätserzeugern, von den VDP-Kollegen. Auch da wurden, auch da ist man nicht frei von einer regionalen Meinung über das Gebiet. Und das hat sich dann auch wieder zum Guten gewendet. Und da sind wir jetzt mittlerweile auf einer, in einer Schiene, seit vielen Jahren in der Qualitätsschiene durch verdiente Leute, durch den Hermann Mengler als zum Beispiel als unser Weinbauberater, durch den Dr. Kohlesch, der das auch vom Image, von der Beratungsseite her in die Weichen gestellt hat. Also durch braucht dann immer ein paar führende Köpfe und vor allem dann aber auch ein paar Top-Weingüter, die dann mitgehen, die mutig sind, voranschreiten. Und dann das Image wird im Grunde genommen dann immer durch die Top-Weingüter wieder gehoben.
Ja. Also ich habe diese Zeit nicht ganz so positiv in Erinnerung. Also aus meiner Sicht war das eine Zeit auch der, wie gesagt, dieser großen Erträge mitunter, liebliche Abfüllungen, dann die unsäglichen Neuzüchtungen, die in der Zeit doch reüsierten Land auf Land ab. Ich erinnere, vielleicht ist das nicht ganz korrekt, aber die eigentliche Qualitätsentwicklung eher würde ich datieren in die Nullerjahre und danach, wenngleich es natürlich in den Jahrzehnten vorher Pioniere gegeben hat, aber die breitere Entwicklung kam für mich so einen Tick später.
Das kann man durchaus so sehen. Ich war da so ein bisschen allein auf einer einsamen Insel, weil ich war dann bei Weingütern, auch bei Löwenstein, wir haben immer über die Jahre hin immer kompromisslos trockene Weine gemacht, auch meine Vorgänger, die damit gekämpft haben mit Frucht und Süße und haben gesagt, ja, wollen wir uns dem jetzt noch ergeben und in die Richtung gehen oder bleiben wir so konsequent und versuchen das mit ganz trockenen Weinen letztendlich unser Image zu machen. Und das war, damals hatten wir Kunden, die speziell deswegen auch bei uns gekauft haben, weil wir einfach eine Zuverlässigkeit hatten. Das Ganze setzte sich auch hier im Bürgerspital weiter, wo wir immer auch eine leichte Rechtssüße im halbtrockenen Bereich hatten und noch haben. Aber das sind ein paar Prozent. Und die über 90%, die wir als Lagenweine oder als trockene Weine dann vermarkten, die sind alle durchgegoren und im ganz trockenen Bereich. Ja. Also von daher habe ich zwar, um das nochmal auf deinen, kann ich das unterstreichen, ja, aber so ein bisschen ist das dann auch Gott sei Dank an mir vorbeigegangen, das wäre auch nicht meine Überzeugung gewesen.
Was hat sich in deiner aktiven Zeit am stärksten gewandelt? Das Klima, der Konsument oder weinbauliche Faktoren in der Pflege und im Keller?
Hat sich alles gewandelt. Muss ich überlegen, ob es da überhaupt eine Hierarchie gibt. Also zum Klima ganz klar, Klima hat sich massiv verändert. Obwohl man vordergründig erstmal sagen kann, es war schon immer trocken. Ich bin nach Franken gekommen und mein Vorgänger, der Paul Schauber, hat mir gesagt, eins müssen Sie erstmal lernen, im Franken regnet es im Sommer nicht. Das wird komplett anders wie in anderen Gebieten. Das war damals schon so, das ist heute schon so, noch so, aber die Anzahl der heißen Tage, dieses Extreme, diese Kapriolen, die wir heute haben, wo man noch nicht weiß, haben wir jetzt einen frühen Austrieb, haben wir dann mal wieder einen späten Austrieb, haben wir ein relativ feuchtes Jahr, wo man relativ gut versorgt sind, haben wir im August, September in die Reife rein schon Regen, wo früher eigentlich das beständigste und trockenste Wetter war. Darauf zu reagieren, das ist eigentlich so die größere Herausforderung und natürlich dann halt auch die immer massivere Trockenheit, die wir ja gerade jetzt gerade erleben im Sommer. Also so weit, so trocken und so besorgniserregend. Die nächsten 2 Wochen sind immer noch ohne Regen. Wahrscheinlich geht es auch noch so weiter. Das wird schon sehr eng, wo man dann einfach auch reagieren muss. Verändert hat sich das Konsumverhalten massiv. Vielleicht in den Jahren nach Corona jetzt noch deutlicher. Also das ist, vielleicht hat man es früher nicht so wahrgenommen, aber in den letzten Jahren gibt es doch weltweit einen Konsumrückgang, was den Wein angeht. Es gibt eine andere Lebensphilosophie, es gibt ein Gesundheitsbewusstsein. Und das ist ja erstmal positiv. Wir wollen ja alle gesund leben. Aber unserer und meiner Meinung nach ist es durchaus auch möglich, mit einem guten Wein oder gerade mit einem guten Wein gesund zu leben, den man nicht in Übermaßen trinkt, aber der uns das Leben versüßt, der uns die Abende kommunikativer gestaltet, wo wir so viel Lebensfreude und was mit erleben können in Gemeinschaften, wo in der Hinsicht jetzt überhaupt nur wenig bedacht werden oder nur wenig Bedeutung beigemessen wird momentan. Und weinbaulich hat sich ebenfalls sehr viel getan, also natürlich auch im Zusammenhang mit der Klimaveränderung, aber wenn man so vergleichen sollte, muss ich mal überlegen, das ist wie wenn wir in der Industrie, hat man früher von 1.0, 2.0, jetzt sind wir glaube ich bei 4.0 gelandet, das ist auch im Weinberg so, wir sind viel spezieller, gehen wir auf jede Rebsorte, auf jeden Wein, auf jede Lage ein, wie wir das früher nie gemacht haben. Früher gab es eine Qualitätsmaßnahme, enge Stockpflanzen, dann kam Entblätterung, dann hat man alles entblättert bis zum geht nicht mehr, dann hat man gemerkt, dass es auch nicht gut ist. Das machen wir heute mit einer Akribie und Genauigkeit nach Sorte, Lagen, Wetterlage, wo früher diese Dynamik gar nicht gelebt wird.
Und immer auch im Hinblick auf den Wein, den man machen will daraus. Ne?
Genau. Es gibt viele, viele Stellschrauben, die man drehen kann, damit hinten das Richtige rauskommt. Ja. Und diese Schrauben sind immer mehr geworden. Und das Bedienelement, der Dirigent, wie du vorher gesagt hast, der wird halt mehr gefordert, um das Richtige dann draus, das richtige Produkt dann zu bekommen.
Ist es denn heute so, dass man einfach mehr weiß über all diese Stellschrauben, dass es sie gibt und wie sie wirken? Oder hat man das früher auch gewusst, nur hat man an diesen Schrauben nicht gedreht?
Ich glaube, das ist ganz individuell. Manche Leute kennen mehr Schrauben, manche kennen weniger. Und wenn man sich der Qualität verschreiben möchte, dann muss man sich darum kümmern. Dann muss man schauen, dass man sich gut aufstellt. Das ist, glaube ich, der Vorsprung, den man sich heute erarbeiten muss, weil es nur mit wenig Schrauben macht man dann nicht den richtigen Wein. Das ist heute zu komplex.
Mhm. Ja. Welchen Anteil hat vielleicht in den letzten 20 Jahren auch die Lagenklassifikation gehabt? Du warst ja, soweit ich das erinnere, immer ein starker Befürworter, ne, der VDP-Klassifikation.
Ja.
Warum war dir das so wichtig? Was wolltest du damit ermöglichen, sagen wir mal, für Franken, für den Silvaner und für den Wein an sich?
Also einmal, weil das die konsequente Weiterführung unserer Qualitätsgedanken sind. Wir haben ein Lagenportfolio in den Weinbergen, das erstmal umgesetzt oder erarbeitet werden muss. Und das ist das, wo uns den Vorsprung gibt. Also ich sag mal, jetzt nur ein Wein nach seinem Zucker, Trauben nach seinem Zuckergehalt zu bemessen, die 90 Grad Öxle, die kann man irgendwo auf jedem Rübenacker letztendlich mal erzeugen, wenn ich das mal gehässig sagen möchte. Und dann redet man über Technologien, man redet über Bewässerung, über Maßnahmen, wo man einfach Traubenqualitäten erzeugt, aber das hat nicht mit dieser Art oder nicht von dieser, mit dieser Qualität zu tun, wie wir sie uns vorstellen, nämlich über die Individualität, über das Terroir, über den Wein, der ein Spiegelbild an seiner Lage sein kann, wo man auch jedes Jahr nachvollziehen kann. Und um das herauszuarbeiten, denke ich, brauchen wir einfach nach wie vor die guten Weinberge, und das ist unsere Daseinsberechtigung, weil wir in den Steillagen hohe Kosten haben, weil wir ehrgeizig erzeugen müssen, und das kriegen wir nur bezahlt, wenn wir das auch umsetzen können, wenn wir das vermitteln können. Kein Mensch kauft einen Wein, der das Doppelte oder das Dreifache kostet, wie sein Nachbar anbietet, nur weil er denkt, das ist ein schöner Weinberg. Das muss man ja spüren können. Und dieser Gedanke war absolut richtig, dass wir in die Lagenklassifikation reingehen. Das war unsere Überzeugung, ist unsere Überzeugung, dass wir da ein Alleinstellungsmerkmal haben, dass wir diese besonderen Besonderheiten der einzelnen der Lagen, diese Mineralität, diese balsamische Noten bei mir von dem Teufelskeller oder diese Exotik und diese Frucht von der inneren Leiste, dass wir das eben erfahren, dass wir das kennenlernen, dass wir das nutzen, was da, und dann den Einfluss von der Önologie und von den Menschen, von uns selber, so weit zurückfahren, dass wir den Lagenweine dann auch ihre eigene Identität belassen.
Und du würdest im Nachhinein sagen, das Projekt der Lagenklassifikation hat sich bewährt und ist auch von den Konsumenten akzeptiert?
Ja, absolut. Also viele Konsumenten haben das sofort verstanden, weil das ja auch anderweitig, das ist ja nicht in Deutschland oder bei uns die Idee entstanden. Und wenn ich dann zurückdenke, die Überzeugung war da, aber die Umsetzung hat uns natürlich dann schon etwas Sorge bereitet. Das war genau der Punkt, wo ich zu meinen Vertriebsleuten gegangen bin und habe gesagt, die Weine gibt es jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt erste Lage und großes Gewächs. Und das ist nicht identisch mit den alten. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, die wir da anstreben. Dann haben die mich angehört und haben gesagt, wie soll das funktionieren? Und ein Jahr später haben sie so ein Narren daran gefressen, waren sie so überzeugt, dass sie mich links und rechts überholen wollten und haben gesagt, jetzt machen wir es gleich gescheit, jetzt machen wir das andere auch noch und jetzt ziehen wir da noch nach. Und da ist eine Dynamik entstanden, auch in der im Verständnis bei uns, im Keller, wir arbeiten komplett anders. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir heute in jedem Segment mehr Qualität, mehr Ehrgeiz bieten und bessere Weine im Preis-Leistungs-Verhältnis, wie wir es zuvor hatten. Also ich glaube, jeder hat dadurch gewonnen.
Und was macht dir Sorge, wenn du in die Zukunft des Weinbaus schaust?
Ja, die gleichen Punkte, an denen ich auch so viel Spaß gefunden habe, an dem Klima, an dem fränkischen Weinland, an der Trockenheit, die jetzt gerade ansteht. Also ich bin, ich glaube schon, ich sehe das positiv. Ich bin, wir haben alle, wir haben vorher ein paar Punkte angerissen. Es gab immer mal wieder Probleme und es gibt Krisen und es gibt Dinge, die man meistern muss, und auch die werden wir meistern. Aber momentan kommt schon viel zusammen. Also einmal der Vertrieb, der unter Druck ist, der Weinbau, die Vermarktung, dann natürlich auch die Produktion, Wir werden in diesem Jahr, also ich bin ja bis zur Lese nicht mehr im Hause, aber wir haben jetzt auch begonnen, die Qualitäten oder die Mengen enorm zurückzuschneiden. Das heißt, wenn weniger Wasser zur Verfügung ist, dann müssen wir uns einfach die Frage stellen, für wie viel Trauben wird es denn ausreichen? Und insofern kann man das jetzt positiv darstellen und sagen, wenn wir momentan weniger Wein vermarkten. Wir sind eigentlich ganz stabil bei uns, das ist noch ganz, läuft ganz erfreulich noch, aber die Sorge ist schon da, dass die Vermarktung noch schwieriger wird. Dann wollen wir vor allem die Top-Qualitäten wieder abbilden bei uns und das geht dann schon in die Richtung, dass wir einfach jetzt schon weit reduziert haben und kürzere Laubwände, weinbaulich auf die Trockenheit mehr eingehen und dass wir darüber eben wieder unsere Qualitäten, das ist die Dynamik und die Besonderheiten, wo wir heute einfach schneller reagieren müssen.
Wie siehst du, Robert, die Verantwortung auch der gesamten Weinbranche? Es ist ja nun ein Luxusprodukt, was da produziert wird. Und viele sagen, und ich gehöre sicherlich auch dazu, dass man da in puncto Nachhaltigkeit, in puncto ethisch verantwortungsvoller Produktion eine hohe Messlatte anlegen muss, höher als in vielleicht in anderen Bereichen, Branchen. Hat die Weinbranche da noch Luft nach oben?
Ja, Luft nach oben muss immer sein, ganz klar. Wobei wir das schon... Ja, Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir sind in unseren VDP-Gütern deutschlandweit jetzt so weit, dass wir bis zum Sommer jetzt diesen Jahres alle nachhaltig zertifiziert haben. Und wobei das kein neuer Gedanke ist. Ich war in Traditionshäusern seit 30 Jahren. Nachhaltigkeit hat immer eine Rolle gespielt. Das kommt aus der Waldwirtschaft. Das war bei Löwenstein schon ein Thema. Das war es auch hier. Und insofern muss es da einfach weitergehen. Also ich glaube, wir brauchen einen Umgang. Es muss zum Teil braucht es auch ein Umdenken. Viele Dinge. Wir konnten uns vor 20 Jahren nicht vorstellen, dass wir die Weine mal nicht mehr mit Kork verschließen. Wer weiß, was alles kommt. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass am Glas nichts vorbeigeht. Das ist die beste Verpackung, die wir haben. Da geht es einfach um die Güte des Produkts. Mhm. Aber wer weiß, was alles kommt. Offen bleiben, Sorge macht mir das schon, aber nicht so, dass ich den Kopf in den Sand stecken würde. Ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, würde ich sagen, tolle Aufgabe, da greifen wir an. Ich steige nochmal mit ein, aber dann, wie ich jetzt vor kurzem mal jemand erklärt habe, gerne mit der Erfahrung, die ich jetzt auch schon habe, die muss ich nicht nochmal machen.
Ja, aber du gehst ja jetzt zeitnah in den Ruhestand, nimmst Abschied. Robert, was bleibt, wenn man loslässt?
Ja, das wird sich dann zeigen, aber was bei mir, was wunderschön an unserem Beruf ist, es bleiben Weine von mir. Also es bleiben Weine, die Leute vielleicht sich in den Keller gelegt haben, die wir in der Schatzkammer haben, die wir in den Verkostungen haben. Ich habe vor 9 Jahren bei unserer 700-Jahr-Feier eine Weinverkostung mit in der Stiftung veranstaltet, wo wir Weine aus 110 Jahren verköstigt haben, wie viele Leute da beteiligt waren, wie viele Köpfe, wie viele Führungskräfte. Ist ja toll, solche Produkte zu hinterlassen. Und bei mir bleibt vor allem eine wunderbare Erinnerung in Dankbarkeit. Ich werde auch dem Weinbau gerne erhalten bleiben, aber in einer anderen Art und Weise. Ich sage immer, wenn man mich fragt, bin ich da. Und ansonsten gehe ich meinen Weg und werde beobachten und werde vor allem als Konsument und Weinbeobachter
der Weinbranche erhalten bleiben.
Der Weinbranche erhalten bleiben,
ja. Genau. Karl Brandt, der ja bereits ziemlich lange dein Stellvertreter war, wird dir folgen. Das dürfte ja, wenn ich das richtig sehe, für Kontinuität im Weingut sorgen.
Ja, absolut. Also es gibt keine bessere Lösung, ganz einfach. Also wir sind jetzt, ich habe ja vorher auch von meinem Teamverständnis erzählt und da ist der Karl Brandt seit 12 Jahren mein Stellvertreter. Das heißt, wir haben Entscheidungen schon zusammen entwickelt. Er hat ganz, ganz viel umgesetzt von dem, was ich vorher angesprochen habe, was ich vielleicht alleine nicht umsetzen konnte, hat er sich weiterhin zur Aufgabe gemacht. Das heißt, wir sind ein Team. Er ist nicht nur mein Stellvertreter in Abwesenheit, sondern auch ein Mitgestalter gewesen. Und es gibt momentan keinen Grund, das nicht mit genau derselben Genauigkeit, mit derselben Intention weiterzuführen. Allerdings weiß er auch, und das habe ich ihm auch ins Herz gelegt, dass Veränderungen sein müssen. Es wird Veränderungen geben, ganz klar. Schon die einen Außeneinflüsse, die uns das aufzwingen, wer weiß, was alles noch kommt. Aber das sollte dann in diesem Rahmen mit dieser Überzeugung getan werden, die einmal zu einer Stiftung, 709-jährigen Stiftung passt. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert in der Stiftung, vorgestern, heute ist Dienstag. Mhm. Und dass es diese Veränderungen dann mit einem gewissen Augenmaß dann vonstatten gehen und immer in der Abwägung, man kann mit Veränderungen gewinnen und verlieren. Man muss mutig sein, darf keine Angst haben, wer vor Veränderungen, aber das dann doch, ich sag mal, wie ich gesagt habe, mit einem gewissen Augenmaß muss es dann passieren.
Ja, und du hast ja dafür gesorgt, dass der Kompass im Bürgerspital gut justiert war, und das ist sicherlich für deinen Nachfolger eine gute Startvoraussetzung. Aber Robert, was war dein innerer Kompass? Was hat dich getragen, auch in Momenten des Zweifels? Was war dir immer wichtig, ganz gleich, wo du warst?
Ja, Lebenserfahrung letztendlich, die ich bis zu diesem Zeitpunkt dann auch schon hatte, meine innere Überzeugung, die ich der ich treu bleiben wollte immer. Und ich glaube, das ist einfach die Persönlichkeit, die ich entwickelt habe, wie ich in die Weinwelt eingetaucht bin, wie ich geprägt wurde von verschiedenen Menschen und mir letztendlich auch, dass ich auch immer den Luxus hatte, das so zu verwirklichen. Ich habe ja vorher schon gesagt, es hat wunderbar gepasst, als ich zum Bürgerspital kam. Ich musste mich nicht verstellen, ich konnte meine Linie eigentlich hier aufnehmen, weiterführen und weiterentwickeln, und es war durchaus im Sinne, in der Tradition auch von diesem altehrwürdigen Weingut hier. Mhm.
Manchmal muss man ja auch etwas loslassen, um weiterzukommen. Gab es sowas?
Das gab es ganz sicher. Ich versuche gerade so ein bisschen zu sortieren. Es gibt Weine, die man, wo man sagt, man muss sich verschlanken in seiner, man muss sich von Ideen vielleicht manchmal dann verabschieden. Das ist sicherlich der Fall, aber so ganz klassische große Beispiele fallen mir jetzt noch nicht ein.
Okay, aber sicher gibt es Menschen, denen du besonders dankbar bist, oder?
Ja, absolut. Also viele Menschen, die mich geprägt haben, die mich aufgenommen haben. Ich möchte da gar nicht zu viele Namen nennen, aber es gibt Momente, als ich nach Franken kam, zum Beispiel, habe ich Weine präsentiert in der Jahrespräsentation und dann kam der Rudolf Ries, mein Vorvorgänger hier im Bürgerspital, dem ich ja mal folgen sollte, und hat mich willkommen geheißen und hat meint, das wäre mutig, was ich da tue, das wäre sehr konsequent und geradlinig, ob ich keine Angst hätte, mit dieser Kollektion hier aufzutreten. Dann habe ich gesagt, nö, warum? Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Aber da war ich, das fand ich dann schon, das war für mich schon beispielhaft und vorbildhaft, dass man sich auch, ich sag mal, um so Neulinge kümmert. Ich war 33, er war Anfang 60, weiß gar nicht, oder 58, keine Ahnung, aber von so einem Grand Seigneur dann letztendlich so ein, der den Weinbau geprägt hat, mit anderen älteren Kollegen, da konnte man sich noch gar nicht so richtig, hat man immer gesagt, die brauchen wir, solche Leute, und irgendwann habe ich gesagt, so Leute fehlen einfach, und dann hat man mir gesagt, nee, die seid ihr jetzt, ihr müsst umdenken. Da ist man selber in die Rolle reingewachsen. Aber es sind tatsächlich gute Kollegen, die als Vorbilder gedient haben. Es gibt gute Freunde, auch elterliche Freunde, die mir einfallen, die mir ihre Lebenseinstellung oder die mir viele positive Signale gegeben haben. Ja, und letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Begleiter, Begleiterin ist meine Frau, die Christine, die mich, die genauso, wie ich am Anfang gesagt habe, dem Wein verfallen ist, die interessiert ist und die immer mich begleitet hat, mir den Rücken gestärkt hat und die gnadenlos ehrlich ist und mir dann immer auch gute Ratschläge, die mich dann immer gefordert hat und heute noch fordert, da bin ich ihr auch sehr dankbar dafür.
Und gibt es vielleicht auch einen Wein, der wie so eine Art Schlüssel zu deinem Lebensweg gehört? War das der Tintagnello?
Damals, aus damaliger Sicht, einer davon, also es wäre nicht nur Tintagnello gewesen, aber an den erinnert man sich halt gut, weil ich weiß noch, ich habe mir den ersten Tintagnello gekauft, das war ein Anfang der 80er, da hat er 19,80 Mark gekostet. Ich habe ja die Weine damals verkauft, 20 Euro für eine Flasche italienischen Tafelwein.
War viel
Geld. War viel Geld. Und heute lächerlich. Also ich hätte damals einkaufen sollen, wie blöd. Schade, dass sie es nicht gemacht haben, aber es waren auch andere Weine. Und die Besonderheit war halt, dass es natürlich auch Pfälzerweine, Rheingauer Weine, also auch das mit der Pfalz war ich von Anfang an sehr verbunden und deswegen hat mich ja auch mein erster Weg zu Bassermann Jordan geführt. Es war ein Herausforderung oder ein tolles Ziel, da mal ein Jahr zu arbeiten und so, dass es dann eine Vielzahl von positiven Einflussfaktoren waren, die mich eigentlich dazu gebracht haben, wo ich heute bin.
Und jetzt nochmal ganz persönlich, Robert, wenn du auf den Stein blickst, was geht in dir vor? Ist das noch Beruf oder längst ein Stück Seele?
Also ohne Seele geht es nicht. Ich habe immer wieder mal gesagt, wenn mich der Beruf zu sehr vereinnahmt hat, und dann kommt man ja auch in Situationen, wo auch das Privatleben und die Familie auch mal zu kurz kommt. Im Nachhinein merkt man das meistens dann erst. Und dann habe ich immer gesagt, naja, ich muss da jetzt ein bisschen mehr Abstand bekommen. Und dann bin ich ins Bürgerspital und dann dachte, naja, das sind eine andere Stellung. Ich werde mehr delegieren, ich werde eine andere Teambildung haben. Und nach einem halben Jahr war mir wieder klar, es geht nicht ohne das, ohne den Enthusiasmus und ohne das Engagement und ohne die Seele letztendlich. Mhm. Jeder Weinberg braucht seinen Verrückten, der ihn bewirtschaftet, hat mal einer meiner Vorgänger gesagt. Und da ist was dran, ja.
Ja, und mit all deiner Erfahrung, was würdest du dem jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen, der neu in den Weinbau einsteigt oder überlegt einzusteigen, vielleicht voller Fragen, voller Zweifel, voller Sehnsucht?
Ja, ganz wichtig, dass man seinen Weg findet. Es geht nur über Qualität und über mutige Entscheidungen, die man heute wahrscheinlich noch mutiger sein muss wie zu meiner früheren Zeit. Es ist alles härter geworden, das Niveau ist enorm hoch bei den Weingütern. Jedes Weingut hat heute einen gut ausgebildeten jungen Mann oder gute junge Frau in der die in Geisenheim waren oder irgend und das Ganze also in einem Top-Wissen sind, aber dass sie doch ihre Besonderheiten herausarbeiten, sich der Qualität verschreiben. Und ohne das und einfach vor allem keine Angst haben vor der Zukunft. Mutige Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, wichtiger wie früher noch zu meiner Zeit. Und das ist auch was mehr Mut, als den ich heute an den Tag legen könnte. Das ist einfach auch meiner Lebenserfahrung geschuldet manchmal, dass man noch vorsichtiger wird im Alter.
Ja, und was möchtest du den Hörerinnen und Hörern meines Podcasts zurufen zum Abschluss?
Ja, also ich würde mal den Hörern gerne mitgeben, dass sie sich weiterhin mit den Weinen beschäftigen sollen, gute Weine trinken, offen bleiben, viel Freude damit verbringen und ja auch eine gewisse Toleranz mitbringen, weil Wein ist so ein tolles Medium und macht so viel Freude. Lassen Sie sich die Freude nicht nehmen.
Ja, Robert, vielen Dank. Dafür steht ja auch ganz genau hier dieser Podcast. Ja.
Okay. Also alles danke Gute. Dir.
Bis tschüss. Dann. Ciao. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Robert Haller, mit einem Mann am Übergang. Ruhig, klar, mit Rückgrat. Robert hat nicht nur das Bürgerspital geprägt, sondern auch gezeigt, wie viel Kraft in Klarheit, Haltung und leiser Konsequenz steckt. Ich bin sehr dankbar für dieses offene, persönliche Gespräch und hoffe, es hat auch euch bewegt und inspiriert. In 14 Tagen geht Genuss im Bus in die nächste Runde. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Unterwegs, im Gespräch, auf der Spur des guten Weins. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt verbunden und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.